Hetzjagden auf FPÖ-Politiker. Nach der Österreich-Wahl lässt die Antifa endgültig die Maske fallen. Tschechiens Ex-Präsident Václav Klaus. Brüssels autoritäres Benehmen ist gegen uns alle. Und Israel greift Libanon an. Braucht Kamala Harris diesen Krieg, um Donald Trump zu besiegen? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es waren Szenen enthemmter Gewalt und das mitten in Wien. Nach der Nationalratswahl in Österreich kam es zu regelrechten Hetzjagden gegen FPÖ-Politiker. Das berichtet jedenfalls einer der beiden Generalsekretäre der Freiheitlichen, Christian Hafenecker. Demnach sei es während und im Anschluss an die Wahlfeier am Sonntag zu zahlreichen Überfällen und Angriffen gekommen. Hafenecker selbst wurde bei der Anreise von einem linksextremen Mob erkannt. Nur mit Hilfe einer Polizeieskorte konnte er den Veranstaltungsort erreichen. Die Wahlfeier musste während des Abends mit Gittern gesichert werden. Ein Mitarbeiter von Michael Schnedlitz, ebenfalls Generalsekretär, wurde von Vermummten umstellt und beschimpft, ehe die Polizei einschritt und Schlimmeres verhinderte. Doch der Höhepunkt ereignete sich nach der Feier. Ein Mitarbeiter von FPÖ-Bundesrat Christoph Steiner wurde vor seiner Haustür von etwa 15 Linksextremen überfallen und ausgeraubt. Die Vermummten sollen dabei auch mit Brechstangen bewaffnet gewesen sein. Er blieb unverletzt. Geraubt wurden unter anderem sein Mobiltelefon und sein Laptop. Wie auf eins von der Polizei Wien erfuhr, wurden während der vorangegangenen Antifa-Demo zwei Polizisten durch einen Böllerwurf verletzt. Christian Hafenecker fordert nun die anderen Parteien dazu auf, diese Vorfälle zu verurteilen und erinnert daran, dass die, Zitat, Verstrickungen der Linksextremisten bis in Regierungsbüros reichen, wie das Beispiel der Gewessler-Beraterin und RAF-Verharmloserin Katja Diehl zeigen würde. Wankt jetzt in Österreich die Brandmauer gegen die FPÖ? Und welches Kalkül steckt dahinter? Zwei Tage nach den Nationalratswahlen haben die Parteigremien von ÖVP und NEOS getagt. Die Volkspartei hat Kanzler Nehammer trotz der verheerenden Wahlniederlage ihr Vertrauen ausgesprochen. Nehammer selbst plädierte dafür, dass die FPÖ als Wahlgewinner von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsauftrag erhalten solle. Doch die anwesenden ÖVP-Funktionäre betonten, dass sich an ihrer Beurteilung von Herbert Kickl nichts geändert habe. Eine Koalition mit einer von ihm geführten FPÖ schließt man demnach immer aus. Ungeachtet dessen erteilte Karl Nehammer der Forderung von Grünen-Chef Werner Kogler, der FPÖ den Posten des ersten Nationalratspräsidenten zu verweigern, eine klare Absage. Doch ob man jedem vorgeschlagenen freiheitlichen Kandidaten zustimmen würde, ließ Nehammer offen. Ähnlich äußerte sich zu dieser Frage NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Sie will die FPÖ von diesem Amt nicht dezidiert ausschließen und ihre Zustimmung von der nominierten Person abhängig machen. Zudem betonte sie, auch mit der FPÖ und Herbert Kickl Gespräche über eine Zusammenarbeit führen zu wollen. Wie die Freiheitlichen auf all das reagieren, entscheidet sich am morgigen Mittwoch, denn dann tagt ihr Bundesparteivorstand. Auf 1 wird sie über die Entwicklungen am Laufenden halten. Seit Sonntag dürften sich die Kartellparteien die Köpfe über das starke Abschneiden der FPÖ zerbrechen. Nun zeigen erste Auswertungen der Wahlforscher, für die Entscheidung an der Urne zählt Corona noch immer. So hat die FPÖ in Gemeinden mit niedriger Impfbereitschaft besonders gut abgeschnitten. Im Durchschnitt erreichte sie dort 35%, während es in Landgemeinden mit hoher Impfbereitschaft nur 31% war. Auch in Städten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Neben Corona spielten bei den Wählern der FPÖ vor allem die Themen Migration und Machtwechsel eine zentrale Bedeutung. So gab jeder Dritte wegen der Themen Zuwanderung, Asyl sowie Kriminalität den Freiheitlichen seine Stimme. Und weil es die, Zitat, Partei für die Österreicher sei. Punkten konnte die FPÖ mit ihrem Programm vor allem bei der Jugend bzw. den Erwerbstätigen. Über 60-Jährige und Pensionisten gaben hingegen vorwiegend den einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ ihre Stimme. Diese Tendenz hat sich bereits in den letzten Jahren erkennen lassen, doch ein Faktor ist neu. Fast so viele Frauen wie Männer wählen inzwischen die FPÖ. Insgesamt konnten die Freiheitlichen beim weiblichen Geschlecht im Vergleich zur letzten Wahl um ganze 17% zulegen. Meinungsforscher Peter Hayek hat die FPÖ angesichts dessen wörtlich als neue Volkspartei bezeichnet. Über Monate saß Michael Ballweg in Untersuchungshaft in Stuttgart-Stammheim, dem Gefängnis, hinter dessen Mauern einst die Terroristen der RAF inhaftiert waren. Nun, rund anderthalb Jahre nach Ballwegs Freilassung, beginnt in Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart der Prozess gegen den Gründer von Querdenken. Martin Müller-Mertens hat exklusiv mit Michael Ballweg gesprochen. Das Interview finden Sie unter www.auf1.tv. Heute Dienstag hat sich der neue sächsische Landtag konstituiert. Und der erste Tag zeigt, es gibt Frontstellungen, aber erkennbar auch einen neuen Umgang mit der patriotischen Opposition. So ging die CDU ungewohnt sachlich mit der AfD um. Harte Angriffe oder gar Beschimpfungen blieben aus. Der vermutliche Grund? Die Christdemokraten brauchen die AfD, um ihren Kandidaten Alexander Dirks zum Parlamentspräsidenten wählen zu lassen. Er erhielt 97 von 119 Stimmen. Praktisch im Gegenzug wählte das Plenum den AfD-Abgeordneten André Wendt zum zweiten Vizepräsidenten. Dritter Stellvertreter ist Jörg Scheibe vom BSW. Dass es zwischen CDU und AfD im Vorfeld Absprachen gab, ist jedenfalls wahrscheinlich. Das Parlament in Dresden präsentierte sich damit als Gegenentwurf zum Landtag von Thüringen, bei dem es in der vergangenen Woche zu Angriffen der Altparteien auf die Geschäftsordnung kam. Dagegen fielen BSW, SPD, Linke und Grüne in Sachsen mit verbalen Entgleisungen gegenüber der AfD auf. Der Versuch, den Posten eines vierten Vizepräsidenten zu schaffen und damit die SPD zu versorgen, erhielt ebenfalls eine Mehrheit. Alle weiteren Personalentscheidungen fielen erst nach unserem Redaktionsschluss. Auch über einen Corona-Untersuchungsausschuss wurde bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgestimmt. Auf 1 wird morgen Mittwoch ausführlich berichten. Ob diese Wahl im sächsischen Landkreis Bautzen wohl rückgängig gemacht wird? Denn dort wählte der Kreistag jetzt den AfD-Politiker Frank Peschel zum stellvertretenden Landrat. Mit 52 Stimmen erhielt er bei der Abstimmung eine deutliche Mehrheit. Zweiter Vize wurde Sven Novotny von der CDU. Der Wahl war offenbar eine Absprache beider Parteien vorausgegangen, denn die Christdemokraten hatten auf eine Kandidatur für den ersten Stellvertreter verzichtet und damit den Weg für Peschel freigemacht. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Krahl verteidigte die Entscheidung des Kreistages. Es entspreche den Gepflogenheiten der Demokratie, das Wahlergebnis zu achten. Die AfD stellt in dem Gremium die stärkste Fraktion und hat damit traditionell Anspruch auf den Stellvertreterposten des Landrates. 37 Abgeordnete im Bundestag wollen den Deutschen vorschreiben, wen sie künftig nicht mehr wählen dürfen. Gemeint ist jene Gruppe, die nun offiziell ein Verbot der AfD beantragen will. Sie stammen aus SPD, Union, Grünen und der Linken. In der fraktionsübergreifenden Gruppe befinden sich mehrere Prominente, etwa der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Der überzeugte Transatlantiker ist für seine besondere Aggressivität gegenüber Russland bekannt. Ebenfalls zur Gruppe gehört der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, ebenfalls CDU. Andere Unterstützer eines Verbotsantrages sind öffentlich kaum bekannt und eher als Hinterbänkler einzuordnen. Sie kandidieren also eher auf hinteren Listenplätzen. Daher müssen sie befürchten, bei weiteren AfD-Erfolgen ihre Mandate zu verlieren. Der Vorstoß hat jedoch gegenwärtig geringe Erfolgsaussichten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies auf die ablehnende Haltung der Bundesregierung. Die BSW-Politikerin Sarah Wagenknecht sprach vom Zitat dümmsten Antrag des Jahres. Nur wenige europäische Politiker in hohen Staatsämtern äußern sich kritisch zur Europäischen Union und deren Machenschaften. Neben Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban gilt der langjährige Regierungschef und spätere Staatspräsident der Tschechischen Republik, Václav Klaus, als entschiedener Warner vor einer immer autoritärere Züge annehmenden EU. An dem kürzlich in Stuttgart abgehaltenen Bürgergipfel nahmen zahlreiche internationale Gäste teil, darunter auch Václav Klaus. Auf1-Reporter Daniel Matisek war vor Ort und hat sich mit dem früheren tschechischen Präsidenten über die EU unterhalten.
Ich habe eine Frage über die zunehmend autoritäre Strafpolitik, die Brüssel gegenüber Staaten wie Ungarn und so weiter anwendet. Da würde mich mal interessieren, glauben Sie oder haben Sie den Eindruck, dass seit Ihrer damaligen aktiven Zeit sich dieses Verhalten verschlimmert hat oder haben Sie das damals auch schon so erlebt?
Das ist bestimmt, es ist verschlimmert, das ist ganz klar. Aber das ist die Autorität, das autoritäre Benehmen von Brüssel ist nicht nur gegen Ungarn, ja, das ist gegen uns allen. Brüssel ist eine autoritäre Institution, die nichts hören wollte, die nur sagt, was wir machen sollen. Das heißt, in dieser Hinsicht bin ich ein fundamentaler Kritik der heutigen Form der europäischen Integration. Fundamentale Kritik. In dieser Hinsicht ist gegen die Position von Brüssel gegen Ungarn eine Kleinigkeit von heute. Wichtige, tragische Kleinigkeit, aber nur ein Teil des ganzen Problems.
Jetzt zwingt FDP-Verkehrsminister Wissing 10-jährigen Kindern Smartphones auf. Ansonsten dürfen diese nicht mehr mit dem Schulbus fahren. Denn seit dem laufenden Semester kann das Deutschland-Ticket nur noch in Digitalversion genutzt werden. Die Bayerische Regiobahn schreibt in einer Stellungnahme, die Bundesregierung habe das Deutschland-Ticket nur mehr in digitaler Form beschlossen. Wenn ein 10-jähriges Kind kein Smartphone hat, kann es also den Schulbus nicht mehr nutzen. Zustände wie in Chinas digitalem Überwachungs- und Kontrollstaat. Mit den Worten "Gott sei Dank ist nichts passiert" kommentierte der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen einen Amoklauf eines Syrers am vergangenen Wochenende in Essen. Dabei hatte ein Migrant zwei Häuser angezündet und Menschen mit einer Machete angegriffen. 31 Personen wurden verletzt, zwei Kinder schwebten in Lebensgefahr. Fast schon nebensächlich erscheint dabei, dass der Attentäter auch mit einem Fahrzeug in das Schaufenster eines Geschäfts fuhr. Für den CDU-Politiker ist das anscheinend nicht weiter schlimm. Als ein Reporter ihn auf den Einsatz der Machete ansprach, antwortete er wörtlich: "Das war immer ein Problem." Angesichts dieser Entgleisung hat auf1 sämtliche im Düsseldorfer Landtag vertretenen Parteien um eine Stellungnahme zu Reuls Aussage gebeten. Angesichts des Schweigens der Kartellparteien kann man nur spekulieren, dass auch sie in den Worten des Innenministers kein Problem sehen. Dagegen antwortete uns Zacharias Schalley, der für die AfD im Düsseldorfer Landtag sitzt, Zitat: "Eine Tat durch jemanden, der gar nicht hier sein dürfte, bekräftigt die Notwendigkeit von Remigration." Neuseeland gehörte zu den ersten Staaten mit einer strikten Impfkampagne gegen Covid. Und nun zeigen sich die Folgen. Ein massiver Anstieg von Herzbeschwerden. Konkret sind die Meldungen von Schmerzen in Brust und Herz seit dem Jahr 2021, also dem Beginn der sogenannten Impfungen, deutlich angestiegen. Das belegt die Antwort der Behörde Health New Zealand an die Aktivistin Ailey Cook, die nun auch vom neuseeländischen Parlament aufgegriffen wurde. Eine deutliche Zunahme von Herzstillständen seit Einführung strengen Impfzwangs belegt auch der jährliche Report der Krankenhauseinweisungen in Neuseeland. Mit der Einführung des digitalen Impfpasses ist Österreich wieder einmal Vorreiter und nimmt damit in vorauseilendem Gehorsam die totalitären Überwachungspläne von EU und WHO vorweg. Für Rechtsanwalt Dr. Michael Brunner ist der E-Impfpass in der derzeitigen Form verfassungswidrig. Welche Gefahren nun drohen, äußerte Arzt und Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser gegenüber auf1.
Dass ausgerechnet diese vier Impfungen im Impfpass eingetragen werden müssen. Ausgerechnet diese vier und nicht andere. Alle anderen, die müssen nicht eingetragen werden, ist medizinischer völliger Quatsch. Das heißt, es interessiert die Regierung offensichtlich überhaupt nicht, ob jemand gegen Masern geimpft ist, gegen Tetanus, gegen Diphtherie, gegen Keuchhusten, gegen alles Mögliche. Aber ausgerechnet diese vier Impfungen, das sind genau die Impfungen, und der Gerald Haus hat es wunderbar formuliert, die von der WHO vorgegeben empfohlen worden. Immer an Corona und jetzt Affenpocken wurde ein weltweiter Notstand ausgerufen, eine Pandemie. Und die anderen beiden Impfungen werden auch von der WHO massiv beworben, ausgerechnet diese vier Impfungen. Also aber ich sehe prinzipiell jetzt einmal das Problem jetzt darin, dass das erst der Anfang ist. Ich gehe davon aus, dass irgendwann einmal alle Impfungen eingetragen werden müssen. Das wird aber irgendwann einmal nicht nur auf die Impfungen beschränkt bleiben. Das wird für alle medizinischen Daten gelten. Und damit ist der gläserne Mensch, der Patient, der überhaupt keine Kontrolle über seine Gesundheitsdaten hat, die Realität der Zukunft leider.
Ja, an welche Stellen werden denn diese persönlichen Daten denn nun übermittelt und zu welchem Zweck?
Da ist genau der springende Punkt gegeben. Also Zugriff auf diese Daten haben erstens einmal alle E-Impf-Gesundheitsdienstanbieter, E-Impf-Gesundheitsdienstanbieter, wie es im Gesetz drinnen steht. Das heißt, das sind alle Leute, die impfen, alle Ärzte, Krankenhäuser etc. Okay, kann man ja nur darüber diskutieren, dass alle Ärzte Einsicht haben. Aber dann haben auch Einsicht die gesamten Sozialversicherungen. Okay, weil das muss ja alles abgerechnet werden. Und dann wird's jetzt pickelhart. Es haben volle Einsicht der Gesundheitsminister. Das heißt, der Gesundheitsminister und damit die Regierung haben Einsicht in alle Impfdaten der Republik Österreich. Von jedem Einzelnen. Es haben Einsicht alle Apotheken. Es haben Einsicht die Landeshauptleute. Damit haben alle neuen Landesregierungen Einsicht in alle Impfdaten der Österreicher, die Bezirksverwaltungsbehörden und so weiter. Und dadurch, dass die Bundesregierung und die Landesregierung in Einsicht haben, bedeutet es klipp und klar, dass ab sofort seit gestern die gesamte Regierungspolitik, die Regierungsparteien Einsicht in alle Impfdaten aller Österreicher haben. Dass damit der politischen Kontrolle und dem politischen Missbrauch Tür und Tor geöffnet sein kann.
Nun ließ Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Krieg im Nahen Osten einmal mehr eskalieren. Seit der Nacht rollte eine Bodenoffensive in den Libanon. Bereits zuvor hatte Israel immer wieder Ziele im nördlichen Nachbarland aus der Luft angegriffen, darunter auch zivile Gebäude und den noch im Betrieb befindlichen Flughafen. Offiziell hieß es aus Israel, man wolle nur begrenzte Ziele der Hisbollah im Süden des Landes angreifen. Doch nach der umfassenden Zerstörung des Gazastreifens durch Israel zweifeln viele Beobachter an dieser Aussage. Die Hisbollah wiederum reagierte mit Raketenangriffen auf Tel Aviv, die aber anscheinend folgenlos blieben. Seitdem der Gazakrieg auf die Nachbarregion überzugreifen droht, sind bereits mehr als 100.000 Libanesen nach Syrien geflohen. Unklar ist die Rolle der USA, die vorab über den Einmarsch informiert waren. Washington verlegte erneut tausende Soldaten in die Region, wie es hieß, zum Schutz Israels. Denkbar ist, dass die US-Regierung durch ihre zumindest indirekte Beteiligung die Wahlchancen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris erhöhen will. Denn die Treue zu Israel ist insbesondere für evangelikale Wähler von hoher Bedeutung. Nach der Stadt Potsdam hat nun offenbar auch der Schweizer Kanton Zürich ein Einreiseverbot für den Aktivisten und Autor Martin Sellner ausgesprochen. Der Sprecher der österreichischen Identitären hätte dort im Oktober einen Vortrag halten sollen. Bereits im März war Sellner bei einer ähnlichen Veranstaltung durch die Kantonspolizei aus dem Aargau abgeschoben worden. Sein Einreiseverbot nach Deutschland konnte der Aktivist inzwischen juristisch kippen. Angesichts steigender Zahlen von Migrantengewalt sehen die Grünen die Schuld erneut bei der deutschen Gesellschaft. Wo genau, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der scheidende Grünen-Vorsitzende Umid Nuripur sieht Ursache für die steigende Einwanderergewalt in Deutschland in zu wenig Sozialarbeitern. Wir haben da draußen nicht ausreichend Leute, die in Bildungseinrichtungen, in der Verwaltung sich um die Leute kümmern, die kommen, erklärte der Grünen-Politiker wörtlich in der Talkshow von Karin Mioska. Dass junge Einwanderer überdurchschnittlich oft kriminell sind, konnte er aber auch nicht bestreiten. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha ist gestern nach Budapest gereist, um sich mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjártó zu treffen. Die Minister wollen sich unter anderem über den Schutz ethnischer Minderheiten sowie über die NATO- und EU-Mitgliedschaft der Ukraine beratschlagen. Letzteres wird durch Ungarn bisher vehement abgelehnt. Im Laufe der Reise will Sybiha außerdem Rumänien und die Slowakei besuchen. Der Deutsche Bundesrat hat einem hessischen Gesetzentwurf zur anlasslosen Speicherung von IP-Adressen zugestimmt. Laut dem Entwurf müssen Internetprovider in Zukunft die IP-Adressen ihrer Nutzer ohne konkreten Anlass für mindestens einen Monat speichern. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU begründet den Vorstoß mit einer Verbesserung der Strafverfolgung. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss allerdings noch der Bundestag zustimmen. Ab heute können Ukrainer in Österreich die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte Plus beantragen. Die Karte stellt eine befristete, mehrmals verlängerbare Aufenthaltserlaubnis dar. Die Karte kann zweimal für ein Jahr und danach für einen Zeitraum von 3 Jahren ausgestellt werden. Nach 5 Jahren kann sie in eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden. Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS kommentierte dazu, Ukraine-Vertriebene haben damit eine längerfristige Perspektive.
Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage haben sich Unbekannte offenbar angesichts einer gewaltigen pinken Krone gestellt, die seit April diesen Jahres auf dem Teufgerüst einer ehemaligen Zeche in Hamm montiert ist und schritten offenbar gleich zur Tat. Am Wochenende wurde das umstrittene Kunstwerk kurzerhand umdekoriert. Zumindest Teile der Konstruktion erstrahlen nun in Schwarz-Rot-Gold. Während die Künstlerin Nuray Çetinkaya fürchtet, die Nationalfarben würden ihr Werk in Misskredit bringen, freuen andere sich vielleicht, dass das Ruhrgebiet kurz vor dem Nationalfeiertag ein Stück deutscher geworden ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt, die für mich auch ein kleines Jubiläum ist, denn ich durfte heute für Sie, liebe Zuseher, zum 300. Mal die Nachrichten auf 1 moderieren. Und ich freue mich schon auf die nächsten 300 Sendungen oder noch ein paar mehr. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.